Hallo liebe Leute, bitte gebt schön Acht, denn wir haben euch hier und heute etwas mitgebracht. Text für den Kopf und Musik fürs Ohr, macht euch drauf gefasst, wir machen euch was vor. Durchs Ohr ins Gehirn und direkt in...
Das waren die Wise Guys mit Showtime. Und hier ist die Tatfunkgruppe vom Städteninstitut in Augsburg. Ein Jahr lang haben wir uns mit Jugendlichen der heutigen Generation und ihren Zukunftschancen beschäftigt. Schon Sokrates wusste, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das ist heute nicht anders als zu Zeiten des antiken Philosophen. Heute leiden allerdings viele unter der Angst vor dem, was kommt. No Future, eine Generation ohne Zukunft? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen. Durch die Sendung begleitet sie am Mikrofon Eva Hahn. Träume haben Kinder und Jugendliche zu allen Zeiten. Doch wie stellen sie sich ihre Zukunft heutzutage vor? Katharina Erhardt hat nachgefragt.
Ich bin jetzt dann mit der Schule fertig und möchte eine Ausbildung machen. Und dann möchte ich arbeiten. Und später, wenn ich einen richtigen Beruf habe, dann möchte ich auch noch eine Familie und Kinder.
Ich will Feuerwehr werden. Und die Leute retten.
Also ich versuche jetzt eine Ausbildung zu finden, aber es ist halt schwer heutzutage so auf dem Arbeitsmarkt.
Ich möchte jetzt erstmal einen guten Abschluss schaffen und dann später wahrscheinlich so Bürokauffrau machen und später vielleicht auch heiraten und ein, zwei Kinder kriegen.
Ja, jetzt vielleicht erstmal das Gummi fertig machen, dann, keine Ahnung, studieren hätte ich jetzt weniger Bock drauf. Ist irgendwie, naja, nicht so mein Fall.
Nach dem Abitur, ich glaube, dann studiere ich, was meine Mama macht. Sozialversicherungsfachangestellte, soziale Krankenversicherung.
Ehrgeizige Ziele sind das. Manchmal haben wir das Gefühl, der Erwartungsdruck der Gesellschaft ist zu hoch. Sie stellt sich den perfekten Jugendlichen so vor. Er ist gut in der Schule, sozial engagiert, vielseitig interessiert und begabt. Im späteren Leben bringt er sowohl Karriere als auch Familie problemlos unter einen Hut. Einige Aussteiger kapitulieren vor dieser Erwartungshaltung. Über ein Beispiel berichten wir nach dem Lied »Rebell« von den Ärzten.
Ich bin dagegen, ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin nicht ein Arm. Ich hab was mir gefällt, ich bin nicht neidisch auf dich oder dein Geld. Herzlich willkommen in meinem Lebenslauf, ich bin ganz ruhig. Warum regst du dich denn so auf, wenn du dann durch bist und mich wieder verhaust? Stellst du dir selber ein Armutszeugnis aus, du kannst mir leid tun. Gute Nacht, ich bin, du hast verloren. Ich bin nicht mehr dein Kind.
Die Ärzte sind eine der bekanntesten deutschen Punk-Rock-Bands. Punk, das ist eine Jugendkultur, die Mitte der 70er in den USA entstand. Vor 25 oder 30 Jahren galt London als die Metropole der Punk-Kultur. Wer zu dieser Szene gehörte, war anders. Er pflegte seine rebellische Haltung, unterschied sich durch Haarschnitt und Kleidung, wollte zu der Subkultur gehören. Auch heute gibt es noch Punks. Die 18-jährige Isa aus Augsburg zum Beispiel. Katharina Erhardt hat sie getroffen.
Ein ganz normaler Tag am Augsburger Hauptbahnhof. Die meisten Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause, hasten von einem Ziel zum anderen. Nur eine kleine Gruppe Jugendlicher hat anscheinend nichts zu tun. Sie sitzen am Straßenrand, lachen und trinken Bier. Sie tragen Springerstiefel, bunte Frisuren, Punkarmbänder und Nietengürtel. Zu ihnen gehört auch Isa, 18 Jahre alt. Sie sagt, dass ihre gefärbten Haare und ihre abgetragene Kleidung nicht das Einzige sind, was sie von der Masse unterscheidet.
Diese Konsumgesellschaft, dass ich muss das haben, ich muss das haben, ich muss das haben. Und ich denke, also ich bin glücklicher als viele andere, obwohl ich nichts habe.
Isa ist ungefähr 1,70 Meter groß, hat kurze knallrote Haare und trägt einen rot-schwarz karierten Rock, eine gestreifte Strumpfhose und Punkstiefel. Seit sie letzten Herbst die Fachoberschule abgebrochen hat, ist sie arbeitslos und verbringt die meiste Zeit auf der Straße. Ihr Leben hat sich völlig verändert. Ihr Tagesablauf auch.
Ich stehe irgendwann auf, ja, fütter meine Viecher. Ja, und dann gehe ich raus und setze mich hier hin und trinke ein Bier. Und dann gehe ich irgendwann schnorren. Ja, dann mache ich irgendwie Party den ganzen Tag oder schlafe und irgendwann gehe ich wieder nach Hause.
Sie wohnt mit einer Freundin in einer kleinen Wohnung in der Altstadt. Isa weiß nicht, ob sie genug Geld auftreiben können, um die nächste Miete zu bezahlen. Der Strom wurde schon abgestellt. Früher hat sie solche Probleme nicht gekannt. Sie hat bei ihren Adoptiveltern gelebt und ein ganz normales Schülerleben geführt. Erst als sie das Gymnasium vor knapp 2 Jahren nach der 10. Klasse für ein freiwilliges soziales Jahr verlassen hat, begann sie sich zu verändern. Philipp, ein ehemaliger Mitschüler, erinnert sich.
Irgendwann mal ist sie dann erst mit roten Haaren gekommen, dann irgendwie die Haare noch hochgestellt teilweise, andere Frisur. Und nachdem sie dann weg war und das erste Mal wiedergekommen ist, hat einer aus meiner Klasse noch gemeint, sie schaut aus wie ein Clown.
Warum Isa sich so verändert hat, ist Philipp bis heute ein Rätsel. Nur ihre engsten Freunde konnten die Gründe erahnen. Pia ist eine von ihnen.
Ja, das Einzige, was man über sie gewusst hat, dass sie halt vom Elternhaus her dann langsam Probleme bekommen hat. Die waren sehr konservativ, kann man sagen. Und das war so, sie hat gesagt, sie wurde sehr viel unterdrückt. Ihre Eltern haben sie nur geschimpft und es gab nur Streit und von ihrer Mutter her. Und also ihre Mutter war nur eher die, mit der sie sich irgendwie arrangieren konnte. Ihr Vater, den hat sie wirklich als, naja, den hat sie gehasst.
Inzwischen hat Isa fast jeden Kontakt zu ihren Adoptiveltern abgebrochen. Auch den zu ihren ehemaligen Freunden. Pia sieht Isa nur noch selten.
In der Stadt trifft man sie vorzugsweise abends an irgendwelchen Brunnen und Ecken sitzend, stockbesoffen, Motzfahne angezogen, kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Also, naja, sehr heruntergekommen einfach. Die hat dann null Perspektive. Ich habe sie mal gefragt, was machst du jetzt? Und die einzige Antwort war, ja, sie hat jetzt 400 Euro vom Kartei der Not bekommen, kann sie jetzt gescheit wieder auf den Putz hauen und so. So war's.
Aus der Sicht eines Außenstehenden mag Isa wirklich schlechte Zukunftsperspektiven haben. Aber ihr selbst macht es wenig Sorgen. Isa ist mit ihrem Leben zufrieden. Sie hat ihre Prioritäten anders gesetzt und einen ganz anderen Weg eingeschlagen als die meisten anderen Jugendlichen. Wie sie sich ihre Zukunft vorstellt?
Oh, das weiß ich noch nicht so genau. Also ich will auf jeden Fall nicht mein Leben lang jetzt hier jeden Tag am Bahnhof sein oder so. Aber irgendwann will ich schon mal was arbeiten. Irgendwann.
Wir haben gerade nichts zu tun, so wie jeden Tag. Just morgens läuft die Glotze und der erste Schnapp ist dann. Gegen Mittag sind wir dann soweit, keiner kann mehr stehen. LED reißt unsere Augen auf, wir können 1000 Farben sehen. Irgendwo geht der schon hin, überall sind wir drin. Guten Tag, der Tag uns bringt, was der Tag uns bringt.
Ob die Einstellungen, die die Toten Hosen mit ihrem Lied »Verschwende deine Zeit« vertreten, auch bei der Suche nach einer Lehrstelle weiterhilft? Viele Jugendliche glauben, dass die Ausbildungsplatzsituation heute so schlecht ist, dass selbst die größten Bemühungen vergebens sind. Die Lage ist schwierig. Das nächste Ausbildungsjahr rückt immer näher und in Bayern haben viele noch keine Lehrstelle. Dennoch sollte man nicht aufgeben, wie Ann-Kathrin Reichenbach herausgefunden hat. Sie hat beispielsweise Stefan getroffen. Er gehört zu den Glücklichen, die eine Lehrstelle gefunden haben.
Die Lehre dort macht mir sehr viel Spaß, viel mehr Spaß als Schule. Es liegt zum einen daran, dass es viel abwechslungsreicher ist, jeden Tag was anderes, neue Leute, nicht immer bloß die gleichen Gesichter.
Stefan wollte nach seinem Abschluss keine weiterführende Schule besuchen. Der 17-jährige Realschüler hatte Glück. Er fand auf Anhieb eine Lehrstelle bei einem Automobilkonzern. Doch so glatt läuft es nicht bei allen Jugendlichen. Besonders Hauptschüler tun sich auf dem Arbeitsmarkt schwer. Das muss Sonja Hofrichter zurzeit immer wieder aufs Neue feststellen. Sie arbeitet bei der Bundesagentur für Arbeit in Augsburg und betreut Jugendliche nach ihrem Schulabschluss. Dabei erlebt sie tagtäglich, wie mühsam es für junge Menschen ist, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Im Prinzip ist es so, dass die Aussichtslosigkeit schon gerade in den Hauptschulen relativ groß ist. Das bestätigen wir immer wieder Lehrer, die sagen, die Jugendlichen sind teilweise schon sehr verzweifelt, weil nur 30% zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich eine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben. Wir stellen dann fest, dass die Jugendlichen immer später auf uns zukommen, dass doch, wenn sie merken, die ersten bekommen eine Lehrstelle oder eine Zusage, dass doch die einen oder anderen trotzdem auf uns zukommen. Das ist natürlich dann zu spät, um in diesem Jahr noch einzusteigen.
Diese Erfahrung musste auch Simone machen. Die 16-Jährige hat im letzten Juli die Hauptschule beendet. Trotz zahlreicher Bewerbungen hat Simone immer wieder Absagen bekommen. Nach mehreren Monaten Pause hat sie endlich den Schritt zum Arbeitsamt gewagt.
Es hat mich schon viel Überwindung gekostet. Am Anfang war es so, dass ich da überhaupt nicht hin wollte. Dann haben halt irgendwie alle gesagt, dass ich da das mal machen soll. Ich habe halt gedacht, dass das nichts bringt. Jetzt bin ich eigentlich schon froh, dass ich es gemacht habe. Dort bieten die halt dann so verschiedene Kurse an. Und jetzt hoffe ich, dass ich da doch irgendwo genommen werde.
Auch Sonja Hofrichter ist der Meinung, dass Jugendliche ohne Zusage nicht gleich die Flinte ins Korn werfen sollten. Auch wenn es schwierig ist. Sie müssen sich immer wieder neu motivieren und Ausdauer beweisen.
Man kann den Jugendlichen ohne Abschluss nur raten, sie sollten nicht auf Dauer praktisch das Leben als Helfer durchlaufen, sondern immer wieder versuchen, eine Ausbildung abzuschließen. Und das kann man über einen zweiten Bildungsweg mal machen. Das kann man dann später bei uns nochmal über die Agentur machen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man einsteigen kann, um einen Berufsabschluss zu erwerben. Und das sollten die Jugendlichen eigentlich nicht vergessen, auch wenn es im ersten oder im zweiten Jahr auf Anhieb nicht klappt.
Dies gilt für alle Schüler, egal ob Haupt-, Realschule oder Gymnasium. Wichtig ist, dass sie sich rechtzeitig informieren. Besonders Realschüler nehmen die Dienste der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch, weiß Sonja Hofrichter.
Die Jugendlichen, die Realschüler, die kommen ganz früh auf uns zu, weil die einfach wissen, es geht was, aber es geht nur mit viel Aufwand.
Dass sich dieser Aufwand lohnt, hat Ines erkannt. Die 16-jährige Schülerin macht momentan ihren Abschluss zur mittleren Reife. Sie hat einen Ausbildungsplatz zur Krankenschwester im Augsburger Zentralklinikum bekommen. Aus über 1000 Bewerbern wurden 50 ausgewählt und Ines außerschulisches Engagement überzeugte.
Bestimmt hilfreich war, dass ich eine freiwillige Praktika in den Ferien gemacht habe. Und natürlich hat mich der Beruf schon immer interessiert und da habe ich mich auch natürlich viel darüber informiert. Und meine Quali, den habe ich mit 1,8 bestanden, war bestimmt auch recht hilfreich, immer da genommen zu werden.
Mittlerweile hat Ines ihre mittlere Reife mit der Note 1,6 bestanden. Jetzt zieht sie voller Elan und Motivation in ihre berufliche Zukunft.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Ines hat den Sprung ins Berufsleben geschafft. Aber ist dies überhaupt für alle Jugendlichen machbar? No Future, eine Generation ohne Zukunft? Das ist unser Thema in der Tatfunksendung des Städteninstituts Augsburg.
Dienstag, 21. März, Tagebucheintrag Nummer 421. Puh, ich muss einfach mal nachdenken. Über mein Leben, meine Zukunft und über meine Perspektiven. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Ich bin jetzt schon in der 12. Klasse und nächstes Jahr kommt dann schon das Abi. Es wird bestimmt eh grausam. Und vor allen Dingen, wie soll es danach eigentlich weitergehen? Studieren? Ja, ins Ausland? Die Auswahl der Möglichkeiten erschlägt einen ja förmlich. Und da soll dann nur einer seinen Weg finden, oder? Ja, ganz toll. Meine Schwester, die hat es da viel einfacher. Die war auf der Hauptschule, hat ein Quali nicht geschafft und natürlich deswegen auch keine Lehrstelle bekommen. Die kann den ganzen Tag faul daheim rumliegen, muss nicht so früh aufstehen, hat keine Verpflichtungen und wird dann auch nur von meinen Eltern finanziell unterstützt. Mann, die hat ein Leben, oder? Einfach keine Sorgen. Im Hotel Mama kostet es ja schließlich auch nichts. Aber wo sind da nur die Perspektiven?
Manche haben aufgrund ihrer Herkunft weniger Chancen. Das sagt auch die PISA-Studie. Darum geht es bei uns nach dem nächsten Titel von Deva. Jedes Blut ist rot. Deva hat nicht ganz Unrecht. Immigranten schaffen den Hauptschulabschluss viel seltener. Sie besuchen auch viel seltener eine weiterführende Schule. Viele von ihnen verlassen die Schule als funktionale Analphabeten. Das heißt, im Grunde können sie weder lesen noch schreiben, was sie ein Leben lang einschränkt. Außerdem hat die PISA-Studie herausgefunden, dass Kinder aus sozial schwächeren Schichten weitaus seltener Abitur machen, auch wenn die Eltern Deutsche sind. Für Bildungsexperten in Deutschland war das ein Schock. Denn seit den 70er Jahren waren hierzulande alle von Chancengleichheit ausgegangen. Diplom-Sozialpädagoge Andreas Neumann vom Berufsbildungszentrum Augsburg kann benachteiligten Jugendlichen weiterhelfen. Dort führt er Integrationssprachkurse und qualifizierende Lehrgänge für Migranten durch.
Sicherlich kann man das statistisch so belegen und aus der eigenen Erfahrung hier in der Bildungsarbeit ist es auch ersichtlich. Also es gibt zum Beispiel die Kinder von Migrantenfamilien, die jetzt eher aus dem ländlichen Bereich kommen, die eher, sage ich mal, in solchen Arbeiterberufen tätig waren, die sich auch hier schwerer tun mit einem Einstieg in das Bildungssystem, in das Schulsystem.
Worin liegen die Gründe für diese Benachteiligung?
Die Gründe sind meiner Meinung nach nicht so sehr jetzt nur festzumachen in dem Bildungsniveau der Eltern, sondern gezielt eben, wie ein Kind erzogen und daheim gebildet wird. Also es liegt eher daran, was die Eltern mit ihren Kindern unternehmen, was sie mit ihnen besprechen, wie sie erzogen werden. Und das zweite mag sein, dass eben auch das Schulsystem zu starr ist, zu festgelegt ist, dass die Kompetenz der Schüler zu wenig erkannt und gefördert wird und dass man hier mehr Wert darauf legen sollte, dass die Lehrer mehr in Diagnostik und Beratung geschult werden.
Wie sehen die Konsequenzen für die Zukunft aus?
Also was, denke ich mal, Kindern zu wenig vermittelt wird, ist eine emotionale Intelligenz, was eben viel mit Erziehung zu Hause zu tun hat. Und daraus folgen dann eben, dass sie weniger fit sind in sozialen Schlüsselqualifikationen oder in der Sozialkompetenz allgemein. Und dadurch können sie sich vielleicht auch weniger dann behaupten und durchsetzen. Und es kann natürlich dann zur Folge haben, dass jemand sich schwerer tut, auch einen Einstieg ins Berufsleben zu finden. Also allgemein würde ich sagen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Außer durch viel Fleiß und mit viel Mühe kann er sich da vielleicht noch später irgendwo hocharbeiten, aber wenn er schon grundlegend, sage ich mal, sowohl von seinem sozialen Verhalten als auch eben dann von einer schulischen Bildung her zu wenig mitbringt, dann hat es natürlich schwerer, jetzt bessere Jobs einzusteigen.
Welche Vorteile bringen im Gegensatz dazu Kinder aus besser gestellten Familien mit?
Das lässt sich verallgemeinern so kaum irgendwie sagen. Es wird, glaube ich, mehr Wert gelegt auf eine breitere und individuelle Bildung und Erziehung. Sprich, die Kinder werden eher vielleicht auch im Musikunterricht da gefördert oder haben sonst andere Interessen, die von den Eltern unterstützt werden, weil es finanziell vielleicht auch leichter möglich ist. Es wird grundsätzlich vielleicht mehr Leistung auch von den Kindern verlangt, dass sie darauf getrimmt werden, dass es ihnen klare Ziele vorgegeben werden, die sie dann erreichen sollen oder müssen.
Was kann man abschließend noch tun? Haben Sie irgendwelche Lösungsvorschläge?
Also eine Möglichkeit ist, dass man die Eigenverantwortung der Schulen stärkt, dass sie nicht so stark abhängig sind von Kultusministerien, sondern dass, wenn die Schulen innovative Ansätze haben, dass man die darin auch, sage ich mal, unterstützt oder ihnen den Freiraum gibt. Was dann begleitend dazu geschehen sollte, denke ich, ist eine bessere Betreuung der Schüler, integriert auch in eine bessere Elternarbeit, also dass es Schulsozialarbeit mehr geben müsste an den Schulen, dass die Schüler in ihrer Begabung mehr gefördert werden. Man sollte das besser entdecken können, das in ihnen wecken und daraus dann auch den Nutzen ziehen, dass die Kinder dann eben auch mehr an sich glauben, dass sie mit ein bisschen Fleiß dann auch mehr aus sich machen können. Mike Tyson jumps the ball against the wall.
Das waren Barry White und Chris Rock mit Basketball Jones. Auch Streetworker Markus Höck ist Basketballer aus Leidenschaft. Er ist beim Kreis Jugendring Augsburg. Hier berät er Jugendliche bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz, hilft ihnen bei Bewerbungen. Auch bei Problemen mit ihren Eltern können sie sich an ihn wenden. Sein Ziel ist, Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. Deshalb möchte er sie dazu bringen, sich in ihrer Freizeit sinnvoll zu beschäftigen. Dazu bietet er abends Sportprogramme, wie zum Beispiel Basketball an. Claudia Kampel war beim Training in Bobingen dabei.
Dienstagabend kurz nach 9. Um diese Uhrzeit trifft sich hier in Bobingen in der Laurentiushalle immer die Jugend zum Streetball spielen. Sie treffen sich in der kleinen Halle, die um diese Uhrzeit bereits von innen erleuchtet ist. Sie ist hell und freundlich gebaut mit verkleideten Holzwänden. Von der Decke hängen noch Turmringe. An den Wänden sind auch Sprossenwände und Leitern aufgebaut. Immer wieder kommen neue Spieler dazu. Sie stellen sich unterm Korb und in der Mitte des Spielfeldes auf und beginnen damit, den Ball hin und her zu prellen und zu passen. Schnell geht das Spiel von einem Korb zum anderen. Einwurf. Dribbelfehler oder Fouls zählen hier nicht. Die Jungs spielen nur auf Schnelligkeit. Sie werfen einen Korb nach dem anderen. Zwischendrin gibt es auch Differenzen unter den Jungs. Wer jetzt einen Foul begangen hat oder wer im rechtmäßigen Ballbesitz ist. In der Pause sitzen die Spieler auf dem Hartplatz vor der Tür der Sporthalle. Diese ist rot, mit gelben Linien gekennzeichnet. Auch hier könnte man Basketball spielen, hätte der Hausmeister nicht von den eigentlich für Basketballkörben bestimmten Brettern die Körbe abmontiert, weil er nicht wollte, dass die Jungs draußen trainieren. Im Hintergrund ist die Grundschule zu sehen, einige Bäume und Tischtennisplatten. Es ist langsam Abend geworden und kühl. Hier wäre das Training viel angenehmer. Die Jungs sitzen aber nur auf dem Boden, trinken aus ihren Wasserflaschen und zünden sich Zigaretten an. Der Rauchgeruch wird stärker. Trotzdem sind sie sich bewusst, dass sie als Sportler eigentlich nicht rauchen dürften. Der Streetworker Markus Heck hat inzwischen auch eine Pause eingelegt. Er hat lange braune Dreadlocks, die er mit einem schwarzen Kopftuch aus dem Gesicht hält und im Nacken zusammengebunden hat. Markus hat eine hohe Stirn, dichte braune Augenbrauen und dunkle Augen. Er trägt einen kurzen Kinnbart, der sein schmales Gesicht noch betont. Gekleidet ist er ganz in blau-weiß. Er trägt ein Basketballtrikot und dazu passende Schuhe. So könnte er als professioneller Spieler durchgehen. Markus sagt uns, wie er zur Leitung dieses Projekts gekommen ist.
Das war ein Projekt von meinem Vorgänger, das ich jetzt weitergeführt habe, was eigentlich ein Freizeitangebot ist für Jugendliche und einfach damit die Jugendlichen eine Beschäftigung haben und gemeinsam da ihre Aggressionen abbauen können. Aus dieser Freizeitgruppe tun wir jetzt Zusammenarbeit mit dem TSV hier zusammen. Tun wir mit unserem TSV hier zusammen eine eigene Abteilung aufzumachen, damit die Jugendlichen einfach die Chance haben, in den Vereinen, also die ganze Vereinsgeschichte mitzumachen, in der Liga zu spielen, da einen neuen Anreiz zu haben, Training zu bekommen, dementsprechend auch einfach mehr Freizeitbeschäftigung haben, eine feste Ordnung, einfach das, was sie gern haben, machen können unter professioneller Anleitung und sich da vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, da nach oben weiterzukommen oder vielleicht auch wirklich Sportler draus zu werden oder einfach eine Beschäftigung zu haben.
Der 19-jährige Jonas erklärt uns, warum er hier spielt.
Ja, weil es ein Hobby ist, weil es Spaß macht, es ist ein Zeitvertreib,
Wenn man Arbeit suchen ist, ist es eine gute Gelegenheit, sich fit zu halten, als wenn man Basketball spielt, ja. Weil immer mehr hier Leute kommen zum Spielen und dann macht es halt umso mehr Spaß, ja.
Domino ist 15. Er kommt hierher?
Weil Basketball mein Hobby ist, weil es wahnsinnig Spaß macht und weil es halt ein geiler Zeitvertreib ist für den Abend.
Die Jungs spielen sich wieder warm und beginnen erneut mit dem Training. Wollen sie in einem Verein spielen, müssen die Jungs wahrscheinlich noch wesentlich länger und auch öfter in der Woche trainieren. Sie sind auf jeden Fall auf dem besten Weg dazu.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Training, egal ob Sie nun bei Markus Höck oder in einem Verein spielen.
Freitag, 31. März, Tagebucheintrag Nummer 422. Ich habe ja schon mal in Erwägung gezogen, nach dem Abi ein Jahr ins Ausland zu gehen. Aber wohin? Afrika. Entwicklungshilfe. Wie gewinnt man Wasser, wo bloß Sand ist? Muss man dort Reiskörner abzählen oder was soll ich da machen? Außerdem stechen einen da den ganzen Tag irgendwelche komischen tropischen Mücken. Na, das ist nichts für mich. Frankreich? Als Au-pair fällt leider auch aus, weil ich nur Latein gelernt habe. Tote Sprache für liebende Menschen. Geht also nicht. Australien. Da steht dann irgendwann in der Boulevardpresse: Deutsche von Känguru angefallen. Nee, da gehe ich ja nur lieber in Deutschland auf Bärenjagd. Österreich. Die verstehen zwar wenigstens meine Sprache, aber im Winter ist es zu kalt und im Sommer ist da sowieso tote Hose. Lassen wir es lieber. Amerika. Die ernähren sich doch da eigentlich sowieso nur von Fast Food, oder? Pizza Hut, Burger King, McDonald's. Völlig ungesundes Zeug. Aber immerhin spare ich mir dann das Flugticket zurück nach Deutschland. Fett schwimmt ja bekanntlich immer oben. Und da kann ich ja dann eigentlich über den Atlantik zurückschwimmen.
Viele Jugendliche würden gerne für ein Jahr ins Ausland gehen. Priya hat das verwirklicht. Sie hat ihrer Heimat Washington D.C. für ein Jahr den Rücken gekehrt, um in Deutschland neue Erfahrungen zu sammeln. Ein Jahr ist sie mit uns gemeinsam in die Schule gegangen und dabei ist ihr einiges aufgefallen.
Wenn ich an die deutschen Jugendlichen denke, denke ich immer an Kinder, so wie alle Eltern sie sich wünschen. Ordentlich, verantwortungsbewusst, wohlerzogen, beachten sozusagen alle Regeln. Allein die Tatsache, dass jede Schule eine fette Mäppchen, eine Brotzeit für die Pause und einen Ordner für jedes Fach dabei hat, ist in meinen Augen typisch für einen deutschen Jugendlichen. Denn in Amerika ist das nicht immer so. Diese Ordentlichkeit ist zu respektieren, denn was die Jugendlichen anfassen, erledigen sie richtig. Aber irgendwie finde ich, dass diese Disziplin, die sie zu dem macht, was sie sind, sie auch unkreativ macht. Und damit meine ich, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten haben, außerhalb von der konventionellen Denkweise zu handeln. Gib einem deutschen Teenager Instruktionen, ein Fahrrad zu bauen, und er wird es bauen. Und gib einem deutschen Teenager die Teile von einem Fahrrad und sag: Bau, was du willst. Dann hat er keine Ahnung, wo er anfangen soll. Es ist die Neugier, meiner Meinung nach, die den Jugendlichen fehlt. Die Lust, etwas Neues auszuprobieren oder etwas Ausgefallenes zu tun, kann ich bei ihnen nicht finden. Versteht mich nicht falsch. Ich finde die Jugendlichen hier in Deutschland echt cool. Und sie sind Leute, mit denen man gut Party machen kann. Aber ich finde, dass die manchmal die Regeln vergessen sollten und aus ihrer Haut rauskommen sollten.
Das waren POD mit Youth of the Nation.
Montag, 3. April, Tagebucheintrag Nummer 423. Ich bekomme satte 50 Euro Taschengeld. Im Monat. Wahnsinn, oder? Aber eigentlich wäre das ja schon mal was. Ich habe ja jetzt immerhin die Aufgabe, diese 50 Euro zu verwalten. Pro Tag hätte ich ja dann 1,66 Euro zur Verfügung. Naja, aber im Januar, März, Mai, Juli, August, Oktober und Dezember, also in den langen Monaten, da wären es dann nur 1,61 Euro. Na, das ist wahrlich ein Problem. Was glauben Eltern eigentlich, wie teuer es ist, die Bedürfnisse von einer jungen, hübschen Frau wie mir zu befriedigen? Schließlich brauche ich für Freitag auch noch neue Schuhe und ein schickes Top. Ich kann ja nicht zweimal das Gleiche auf eine Party anziehen. Also das geht wirklich nicht. Außerdem geht's hier wirklich nur um Grundbedürfnisse, nicht um Luxus. Aber mal davon abgesehen, das Fazit könnte mir jetzt eigentlich in ein Verhältnis bringen. Zu wenig Geld, zu viele Tage im Monat. Aber wo sollen da bloß meine Perspektiven sein?
Jugendliche in Deutschland greifen immer früher zu illegalen Drogen und Alkohol. Das Einstiegsalter für Drogen liegt derzeit bei 16,4 Jahren. Das gab die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kürzlich bekannt. Das Rauchen eines Joints gehört heute zur Alltagserfahrung, ganz zu schweigen von Zigaretten und Alkohol. Hans Wengmeier von der Kripo Augsburg klärt Jugendliche über die Gefahren auf. Judith Schmidt hat ihn bei einem seiner Termine begleitet. Hans Wengmeier ist Drogenbeauftragter bei der Beratungsstelle der Kriminalpolizei Augsburg. Er besucht regelmäßig die Schulen der Schwabenmetropole. Dort klärt er die Jugendlichen über die Gefahren von Alkohol und Drogen auf. Seine Zielgruppe diesmal die Achtklässler des Städtengymnasiums.
Ich habe so ein kleines Filmchen mitgebracht, geht querbeet, also übers Rauchen, übers Trinken, über Betäubungsmittel. Schauen wir einfach mal rein.
Im Sucht- und Drogenbericht der Bundesregierung hat rund ein Drittel der Jugendlichen zwischen 12 und 25 schon Erfahrungen mit illegalen Drogen gemacht. Das sind deutlich mehr als noch vor 9 Jahren. Damals waren es lediglich 21%. Hans Wengmeier kann diese Entwicklung erklären.
Ich denke, dass die Hemmschwelle einfach niedriger geworden ist, allgemein. Wenn man sieht, dass heute Jugendliche beim Konsum von einem Joint, also von Marihuana oder so, eigentlich als nichtig empfinden oder nicht schlimm, dann ist das ja irgendwo vielleicht so ein bisschen Verfall von den Sitten und Moralvorstellungen, weil das stellt nichts Besonderes mehr dar.
Doch auch das Problem Alkohol wird immer gravierender. Es gibt kaum einen Jugendlichen, der noch nie Alkohol getrunken hat. Rund ein Drittel trinkt regelmäßig an Wochenenden. Das Trinkverhalten wird dabei immer riskanter. Eine 15-Jährige über ihre Erfahrungen.
Das war auf einer Geburtstagsparty und da habe ich mit einer Freundin Wettsaufen gemacht. Und die anderen haben halt immer wieder nachgeschenkt mit XXX und das hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Und das war eigentlich total widerlich, das Zeug, nämlich Asbach und Chantre. Irgendwann bin ich aufgestanden und wusste, oh Gott, ich kotze heute. Und dann weiß ich 7 Stunden absolut nichts.
Das ist kein Einzelfall. Bereits die Hälfte aller 15-Jährigen waren schon einmal betrunken. Neben den Partytrinkern, die oft aus Gruppenzwang mittrinken oder einfach, um Hemmungen abzubauen, gibt es zusätzlich noch die Problemtrinker. Zunächst greifen sie nur zum Alkohol, wenn sie Probleme überwinden müssen.
Aber die Situationen häufen sich dann. Prüfungsangst, schlechte Note oder Stress mit den Eltern und so weiter. Und dann potenziert sie das und dann gibt es natürlich schon Jugendliche, die relativ regelmäßig und viel trinken.
Erfahrungen, von denen auch Jugendliche berichten. Die folgende Schülerin hat solche Probleme bereits bei ihrem Freund beobachtet.
Das war so, seine Eltern haben sich getrennt. Ich glaube, das ist voll der gravierende Grund, wenn sich die Eltern trennen oder so. Und dann hat er sich zu getrunken. Der hat also echt viel eben wegen den Eltern. Und dann ist er, als erstes er hatte Alkoholvergiftung, ist ins Krankenhaus eingeliefert und hat dann dreimal sogar Herzstillstand gehabt.
Doch das eigentliche Problem mit Alkohol entsteht durch die Gesellschaft selbst, sagt Hans Wengmeier. Denn Alkohol gehört seiner Ansicht nach zu den legalen Drogen in Deutschland.
Ja, Alkohol ist eine Geschichte, die ja in der Gesellschaft allgemein anerkannt ist, in Anführungszeichen. Das gehört ja dazu, dass man Geburtstag, Silvester, sonstige Gelegenheiten einfach Alkohol trinkt. Und insofern sehen sie natürlich das. Und entspricht der Normalität.
Dadurch wird Alkohol zur Normalität. Und das ist gefährlich, denn die Folgen von Alkohol werden oft stark unterschätzt. Damit werden sowohl gesundheitliche als auch psychische Schäden billigend in Kauf genommen.
In der Musikszene der 70er Jahre gehörten Drogen und Alkohol irgendwie dazu. Die Rolling Stones waren da keine Ausnahme. Ihr Hit Angie entstand 1972.
Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can't say we're satisfied. Angie,
The Rolling Stones, Musik aus der Generation unserer Eltern. Häufig bekommen wir von ihnen zu hören, wie die Jugend damals aussah und was sie geprägt hat. Früher war ja angeblich alles noch ganz anders. Katrin Schäferle hat nachgefragt.
Die 70er Jahre. Hotpants als neueste modische Erscheinung. Im Fernsehen lief zum ersten Mal die Sendung mit der Maus und ABBA gewann mit Waterloo den Grand Prix. Die 70er Jahre, allerdings auch eine Zeit der Konfrontationen. Die RAF machte Schlagzeilen, in der Bundesrepublik wurde der Abtreibungsparagraf 218 diskutiert, in Südostasien verloren die USA den Krieg im Vietnam und viele Jugendliche fanden die Welt damals ungerecht. So ging es auch Claudia Roth, heute Vorsitzende der Grünen.
Es gab Diskriminierung, es gab Apartheid und mein ganzes Ziel war, diese Welt muss gerechter werden. Ich will gar nicht in einer Welt leben, wo Arme immer ärmer waren und, und. Also das war mein Lebensziel. Ich habe mir nie viel Gedanken gemacht, ob ich dann mal später eine Berufsanstellung bekomme oder ich habe mir definitiv keine Gedanken über Rente gemacht und Altersversorgung, sondern für mich war wichtig, ich will diese Welt verändern.
So empfanden allerdings nicht alle. Für viele war ihr Leben angenehm. Schnell Karriere zu machen, war zu dieser Zeit viel wahrscheinlicher als heute. Alfred Rottel, selbstständiger Unternehmer, war damals schon als junger Mann sehr erfolgreich.
Also mein persönliches Leben war zu der Zeit, da war ich bereits 25, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, war sehr gut. Ich habe dort einen sehr guten Job im Vertrieb gehabt, war bereits Vertriebsleiter, habe 18 Vertriebsleute betreut, sehr gut verdient und eigentlich auch gar nicht allzu viel Zeit für andere Dinge gehabt, denn man war im Berufsleben schon stark engagiert.
Auch damals waren junge Menschen offenbar sehr unterschiedlich, nicht anders als heute also. Musik allerdings gehörte für viele zum Lebensgefühl. So war das zum Beispiel auch bei Matthias Rehse. Heute ist er Lehrer am Städteninstitut in Augsburg.
70er Jahre, das war ja die Zeit bei mir am Gymnasium. Da war Schwerpunkt nicht Politik. Hab zwar mitgekriegt, was da so läuft, irgendwas mit RAF und all so einem Zeug, aber interessiert hat's mich nicht wirklich. Für mich kam eher dann die Musik in den Vordergrund, weil ich auch selbst Musik gemacht habe und dann mit 16 angefangen habe, Schlagzeug zu spielen und dann begeistert einen das viel, viel mehr als alles andere. Auch die Mädchen gingen dann in den Hintergrund, eher dann die Musik und das hat mich eigentlich mehr in den 70ern begleitet.
Matthias Rehse begeisterte sich damals vor allem für die Beatles und Pink Floyd. Und obwohl er heute Mathe und Physik unterrichtet, hat er seine Musik nicht aufgegeben. Er engagiert sich in der Schulband, leitet die Trommelgruppe und spielt privat in einer Band. Doch vielleicht hatten es die Jugendlichen damals leichter. Sich für die Dinge einzusetzen, für die man sich interessiert, war besser möglich. Und zwar ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob man seine Berufschancen dadurch gefährdet. Für viele Jugendliche heute ist das nicht mehr der Fall. Der Unternehmer Alfred Rottel.
Ich glaube, im Allgemeinen war das nicht so wie heute, sondern Arbeitskräfte waren sehr gesucht. Es sind ja auch sehr, sehr viele Gastarbeiter ins Land geholt worden, immer noch in der Zeit. Und aus meiner persönlichen Sicht habe ich mir da eigentlich nie Gedanken gemacht, weil immer der Auffassung war, wer was kann und wer was leistet, der wird auch immer einen entsprechenden Arbeitsplatz haben. Und es ist so.
Wer den Unternehmer heute trifft, kann feststellen, dass er durchaus seinen Weg gegangen ist. Ähnlich wie der Lehrer Matthias Rehse und die Politikerin Claudia Roth. Die Botschaft der Grünen-Vorsitzenden an die heutige Jugend:
Ihr seid stark, ihr habt Qualitäten, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht von Angst zerfressen, verlasst euch nicht, dass irgendjemand was für euch tun wird. Hoffnung ist gut, Glaube ist gut, Liebe ist gut, aber verlasst euch auf eure eigenen Stärken, auf eure eigenen Fähigkeiten, auf euer Wissen, auf eure Köpfe, auf eure Herzen.
Früher war alles besser.
Die Armen waren reicher und die Reichen etwas ärmer. Die Kissen waren weicher und die Sommer waren wärmer. Die Tage waren heller und die Nächte länger. Die Röcke waren kürzer und die Tops enger. Es gab nur 3 Programme im TV. Die waren zwar ganz genauso schlecht wie heute, doch es waren nicht so viele. Die Kugel Eis für nur 30 Pfennig in der Eisdiele. Früher,
früher, früher war alles besser.
Das waren die Wise Guys mit Früher.
Donnerstag, 20. April. Tagebucheintrag Nummer 424. Ich habe einfach keine Perspektive. So kann es doch nicht weitergehen. Es muss sich jetzt schlagartig was ändern. Ab sofort stelle ich mein Leben um. Ich gehe jobben, ich verdiene mein eigenes Geld, damit ich mir genau das leisten kann, was ich haben möchte. Ab jetzt sehe ich überall nur noch das Positive. Ich bin ich. Ja, und jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, weil ich muss mich ja schließlich nach einem Au-pair-Platz in Frankreich umsehen. Ich habe jetzt nämlich eine Perspektive. Endlich.
Das denken wir auch. Mit der richtigen Einstellung und ein bisschen Mut können wir alle Probleme lösen. Lasst uns zielstrebig in die Zukunft blicken und trotzdem unsere Jugend genießen. Denn wir sind Deutschland. Hiermit verabschiedet sich der Grundkurs Tatfunk des Städteninstituts. Wir möchten diesen Zeitpunkt nutzen, um uns bei allen Menschen zu bedanken, die uns hilfreich zur Seite gestanden sind. Vielen Dank an Volker Bippus, den Kursbetreuer, Susanne Merkle, unseren Mediencoach, Michael Reisenauer, dem Hausmeister der Schule, Priya Dunderweight, unserer amerikanischen Austauschschülerin und natürlich auch vielen Dank an die Kuhnheim Stiftung, die uns finanziell unterstützt und dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Und schließlich noch ein herzliches Dankeschön an alle Interviewpartner und Beteiligten.
Wenn die Zeit ist, Zeit wird man sehen, ob wir die richtigen Wege gehen. Der Schwätzer hat geschwätzt, die Kampagne hat gehetzt, die Regeln sind verletzt. Überlebenszeit ist jetzt. Kümmer dich um dein Leben, dann kümmer dich um uns. Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern auch was dein Leben ist. Kümmer dich um dein Leben, dann kümmer dich um uns. Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es dein Leben ist. Yeah.